An all das dachte Luise, während sie Fritz so beflissen mit dem Besen fuhrwerken sah. Mit dem Verdienst also haperte es bei Edgar, und die, die das Geld nach Hause brachte, würde wohl noch eine ganze Weile lang sie bleiben. Aber er musste doch trotzdem wissen, was er wert war. Konnte doch deswegen nicht glauben, er sei kein richtiger Mann. Vor der Hochzeit waren sie sich einig gewesen. Luise würde ihren Laden weiterführen, sie würden sparsam leben, bis Edgars Durchbruch als Maler erfolgte. Dass der erfolgen würde, hatte keiner von ihnen bezweifelt. Und dass sie die Durststrecke bis dahin durchstehen würden, erst recht nicht. Würde das, was sie Edgar nun zu sagen hatte, daran etwas ändern? Hatte sich womöglich schon längst etwas geändert, ohne dass sie zwischen den langen Tagen im Laden und dem gehetzten Erledigen des Haushalts genug darauf geachtet hatte? In letzter Zeit war Edgar ihr stiller vorgekommen, rastloser und zugleich lethargischer, so als suche er etwas, das er in den beengten Räumen der Wohnung nicht finden konnte. Schon öfter war sie nachts aufgeschreckt und hatte ihn neben sich, in der Höhle unter den Bettdecken, die sie so sehr liebte, nicht mehr gespürt. Stattdessen streifte er in der Kälte durch den Hausflur, verstört und ohne zu ahnen, was er suchte. Er war Maler. Er hatte ihr das in der ersten Nacht gesagt, als sie noch versucht hatte, sich gegen ihn zu sträuben, weil er zu groß, zu schön, zu kostbar war, um ihr bisschen Hoffnung auf ihn zu werfen. Die Leute denken ja, wenn einer Bilder malt, ist es so, wie wenn ein anderer Schweine schlachtet, hatte er gesagt, oder Anrichten zimmert oder Leichen zu Grabe trägt. Aber ich fürchte, so ist es nicht, Fräulein Bartholomä. Ich fürchte, für die, die den Bildermaler ertragen müssen, ist es so nicht. Sie hatte sich gesträubt und war gescheitert. That's my weakness now. Jetzt war sie die, die den Bildermaler ertragen musste, und sie ertrug ihn mit äußerster Freude. Nur den Gedanken, ihn zu verlieren, weil es ihr nicht gelang, ihm das Leben an ihrer Seite angenehm zu machen, den ertrug sie nicht. Hätte er eine mit Geld geheiratet, hätte er sich nicht quälen, nicht sorgen, keinen Kohl essen müssen. Aber es hatte sich doch gerade dieser Tage ein Herr von einer der großen Galerien in München angemeldet. Und wenn erst einer kam, würden andere folgen und der Durchbruch wäre nicht mehr weit. Luise gab sich einen Ruck. Sie musste nach oben und mit Edgar sprechen. Und sie musste es fröhlich tun. Denn wie sollte sie ihm Zuversicht verleihen, wenn sie selbst keine empfand? »Grüß Gott, Lieschen«, sagte Fritz und zog seinen Hut, den er auch zum Straßenkehren trug. »Herrliches Wetter, nicht wahr?« Mit einem Schwenk des Hutes wies er auf die glitzernde Zugspitze. Der alte Dackel, dem Weltgeschehen gegenüber gleichgültig, hob nicht einmal den von Warzen übersäten Kopf. »Ja, ganz herrlich.« »Etwas Gutes eingekauft?« Jetzt nickte er Luises Tasche zu, die bis auf den Geldbeutel und die nur anbezahlte Arztrechnung leer war. »Ja, schon«, murmelte Luise. »Das ist schön. Da bekommt der Edgar was zum Freuen.« Sein Lächeln hatte etwas Sanftes, Weltvergessenes, durch und durch Vertrauensseliges. »Das kann er gebrauchen. Ich war vorhin bei euch oben, wollte fragen, ob Hedi und ich später auf eine Partie Bridge vorbeischauen sollen. Und er kam mir ganz niedergedrückt vor.« »Es geht ihm gut«, rief Luise hastig. »Er ist eben Maler. Da leidet er dann und wann unter Stimmungen, die wir gewöhnlichen Leute nicht begreifen können.« »Gewöhnliche Leute?« Fritz zog den Mund schief. »Hier? Im bunten Haus? Weißt du etwa einen bei uns, der gewöhnlich genug ist, dass die Versicherung für Arbeitslose ihm in der Not was zahlen tät?«